You're listening to Radio Golf Show.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Gonzo Golf. None like any other. Gonzo Golf heißt natürlich Michael F. Basche. Herzlichen Glückwunsch, Michael, dass du wieder dabei sein darfst.
Die Gratulation, lieber Frank, gebe ich gern zurück. Wir müssen noch rausfinden, wer wem dazu gratulieren darf.
Dann weiß ich weiß es nicht. Aber ich glaube du warst es, der mit dem Begriff Gonzo Golf überhaupt, der den nicht erfunden, aber Gonzo nee, mit Golf zusammengebracht hat.
Nee, das warst du. Das war's
das tatsächlich. War ich, denn Gonzo ist ja du. Gonzo ist ja Hunter S. Thompson und
genau,
Hunter S. Thompson hat ja auch Golf gespielt. Und, aber das, was du machst beruflich, ist ja eine Art von Gonzo. Es gibt ja, Gott sei Dank.
Manchmal.
Gott sei Dank gibt es das noch. Viele, viele
darüber Themen. Darüber wird bei Gelegenheit separat zu reden sein.
Das machen wir. Viele, viele Themen gibt es hier in der Golfwelt. Und natürlich wollen wir anfangen mit der Beerdigung von Liv.
So ist das. Ja, das ist
es
gut.
Ist
das Ende direkt am Anfang.
Ja.
Live and let die.
Live and let die. Man hört alle möglichen Meinungen und Kommentare und die auch, solange sie auf Fakten beruhen, auch Mehrwert haben. Man hört auch wieder viel Scheiße, aber du, liebe Michael, hast mich, als das wieder passiert ist, letzte Woche oder vor 2 Wochen, daran erinnert, und zwar an einen Brief von dem Senator Richard Blumenthal, ein Demokrat, Senior Senator aus Connecticut, im Senat seit 2011, und der hat am 12. Juni 2023 einen Brief an Gregory Norman geschickt. Und ich denke, nur seine Mutter und seine Oma nennen ihn Gregory. der damals der...
Aber auch nur, wenn er den Müll rausbringen
richtig,
sollte.
Der damals der CEO von Live Golf Inc. in Miami, Florida war. Und in diesem Brief, und danke dafür, ich kann mich an den Brief erinnern, aber du hast es wirklich... mir nochmal nahegelegt, dass das wirklich der Auslöser war für das, was dann seit 2023 passierte. Da war es eigentlich schon zu Ende.
Im Grunde war es das, ja. Aber es war, sagen wir mal, mit dem Senatsuntersuchungsausschuss oder Senatsunterausschuss, Untersuchungsausschuss, wie auch immer die das nennen, dessen Vorsitzender Blumenthal war. Und die haben damals, du hast es gerade erwähnt, einen Brief an Gregory Norman geschrieben, ja. Great White Shark, und wollten alles, was Liv betrifft, haben Akten, alle Unterlagen etc., wollten auch den PIF-Chef und damit Liv-Eigentümer Yasser Rumian vorladen. Ich sage immer gerne den saudischen Wirtschaftsvezier, der nie gekommen ist. Stattdessen haben sie aber die PGA-Tour vorgeladen in Form von Jimmy Dunn, der dieses Framework Agreement zwischen PGA Tour und Liv eingestielt und gedealt hat. Und Ed Herlihy, dem Vorsitzenden des Policy Board der PGA Tour. Und in diesem Meeting, und das war für mich, wenn man das Ganze zurück, und gerade überschlagen sich ja wieder die Timetables der Liv-Entwicklung, wenn man das Ganze zurückverfolgt, in diesem Hearing hat Blumenthal die beiden gefragt, warum sie eigentlich ein Agreement mit einem mörderischen Regime suchen und eine anerkannte, ehrenwerte Institution, amerikanische Institution, nämlich die PGA Tour, darüber kann man auch geteilter Meinung sein, warum sie eine anerkannte amerikanische Institution an ein mörderisches Regime verkaufen wollen und ob sie nicht, warum sie nicht erstmal im eigenen Land geguckt hätten, ob sie dort Partner als Investoren kriegen, um sich neu aufzustellen oder um diese PGA Tour Enterprises mit Geld, sprich mit Leben und Geld zu füllen, statt das mit dem PIF-Geld zu machen. So, das war einer der tragenden Aspekte dieses Hearings vor diesem Senatsunterausschuss, Untersuchungsausschuss. Und das muss offensichtlich bei der PGA-Tour tatsächlich eine Art Heureka-Effekt gehabt haben, denn dann sind die tatsächlich losgezogen und haben sich mal in den USA nach potenziellen Partnern und auch potenten Partnern umgeguckt, was zu dieser Strategic Sports Group geführt hat mit Fenway Sports und Arthur Blank und all den Leuten, die heute für insgesamt 3 Milliarden an Kapital in der PGA Tour Enterprises gezeichnet haben, was die PGA Tour aus der drohenden Pleite, vor der jetzt Liv steht, zu einem ja schlagkräftigen zu einer schlagkräftigen Organisation zurückgebracht hat, mit all den Folgen, die wir danach gesehen haben, Signature Events, Neustrukturierung bis hin jetzt zur Neustrukturierung der PGA Tour mit Championship Series und Challenger Series und, die auch das Potenzial, das finanzielle Potenzial gebracht hat, den verbleibenden Spielern die Treue mit Prämien und Bonussystemen und ähnlichem und Equity-Programmen zu vergolden. Aber der Ausgangspunkt für mich, für das, was bis heute passiert ist und heute sozusagen der Schwanengesang von Liv darstellt, war tatsächlich dieses Hearing mit Blumenthal und er ist derjenige, der den ersten Nagel in den Sarg von Liv getrieben hat.
Hat er und Gott sei Dank, denn er hat in diesem Brief 2023 und dann diesem Hearing, in dem Brief wird ja auch nicht nur Romayan, sondern auch Moynihan erwähnt. Ja, er hat sofort ganz klar in diesem Brief, wo der Senat der Vereinigten Staaten von Amerika Dokumente über Kommunikation und alles drum und dran verlangt, hat er sofort aus Liv Piff gemacht. Es geht nicht um Liv, es geht um Piff. Er hat auch ganz, ganz klar gesagt, dass irgendwelche Saudi-Investments im Sport gleich Sportswashing sind.
Ja,
Ja.
richtig.
Das ging ja jetzt von 2023 noch weiter bis jetzt hier, wo sie da die Hälfte der Turniere noch abgesagt haben zum Schluss. Und ich glaube, beim letzten Event hier, ich meine, auf Sky laufen ja dauernd diese Repeats von diesen Dingen. Da waren, glaube ich, bei der Siegerehrung 12 Leute
Ja, und
beim
es gab nur
letzten
das
Event.
halbe Geld, genau.
Genau.
Ja.
Und trotzdem hört man immer noch, dass vielleicht doch noch irgendein Investor daherkommt. Und das noch weiter rettet. Wenn ich ein Investor wäre, der in sowas investiert, dann wäre meine erste Voraussetzung, John Rahm bleibt.
Richtig, und damit ist das Thema schon gegessen. Ja,
Ja.
genau.
Keiner investiert in irgendeine Liga, wo sie Lee Westwood und was weiß ich, wie die Jungs da heißen,
Genau.
da rumspielen. Ja.
Die ja auch weg sind, die ja sich ja auch
Selbst,
schon.
und Bryson alleine kann das nicht retten.
Nee, und der ist ja mittlerweile, gibt ja auch mittlerweile kryptische Bemerkungen von sich, aber steht zumindest noch offen. Oder bekennt sich noch offen zu Liv. Da sind wir jetzt dann aber auch im Bereich der Spekulation. Es heißt ja laut The Telegraph und Financial Times, dass John Rahm weg ist, dass er bereit ist, 25 Millionen Dollar zu zahlen, damit er wieder auf der PGA-Tour spielen kann, dass sie ihm eine Sondergenehmigung als Major-Sieger machen. Was auch immer dann da wirklich ausgedealt wird,
Aber ich
wird
glaube,
man sehen.
das ist fünfmal so viel, wie Köpker gezahlt hat, ne?
Dass es fünfmal so viel wie Köpker gezahlt hat. Ja, er hätte ja in diesem Zeitfenster, als Köpker gegangen ist, hätte er auch gehen können. Dann hätte
Ja.
er auch nur 5 Millionen bezahlt. Jetzt muss er natürlich drauflegen. Tyrrell Hatton, I want to break free, hat er spielen lassen bei Liv
Ich glaube,
Indianapolis.
Michael, ich glaube, es ist I want to eat Brie.
Genau, I want to eat Brie, cheese me. Also auf jeden Fall, also der wird natürlich nicht alleine da bleiben, wenn sein Buddy John Rahm geht, sein Ryder Cup Partner, sein Teamchef, dann geht der mit. Die beiden sind mittlerweile fast unzertrennlich, irgendwie so ein kongeniales Duo, zumindest im Ryder Cup. Aber das ist alles noch Spekulation, da gibt es keine Bestätigung. Fakt ist aber, und da hast du völlig recht, jeder Investor und auch dieser ominöse Investor BC Partners, der unter anderem Anteile an der Firma hat, die Bryson DeChambeau managt, ein Schelm, wer da Zusammenhänge sieht. Dieser Investor ist ja im Übrigen auch kein Investor, das ist ein Kreditgeber. Das wird kolportiert. Der gibt diese 250 bis 350 Millionen an Jahresbudget nicht als Investment, als was auch immer, als Kapital, sondern er gibt sie als Kredit und verlangt natürlich für diesen Kredit Sicherheiten. Und eine davon ist der Verbleib der Stars. Und da sind wir dann bei nur noch 50%, weil Rahm wahrscheinlich weg ist. DeChambeau der Einzige, der übrig bleibt. Und ansonsten wird das Ganze hinter DeChambeau, wenn auch immer, was auch immer er spielt, wird das so eine Art MENA League oder irgend sowas. Also in den nächsten Jahren, ich habe schon mal scherzeshalber formuliert, das wird nicht LIV 2.0, sondern LIV 0.2. Das Ding ist tot. Und die PGA Tour hat dieses Waiting Game gewonnen, dank dieser Impulssetzung von Blumenthal hat sie das Ding gewonnen und hat dieses Waiting Game und hat wirklich dann in den letzten 2 Jahren ja eigentlich nur ausgesessen und hat Al-Rumayyan, den Piff, der sich ja jetzt auch durch Blumenthal als tatsächlich alleiniger Besitzer auch endlich mal benannt worden ist, was von Anfang an klar war. LIV gehört zu 100% dem PIF bis heute. Auch das ist eine rechtliche Implikation, die man gar nicht richtig durchleuchten kann. Was passiert eigentlich damit? Da steht ja auch noch eine Insolvenz im Raum, damit die bestehenden Verträge loswerden. Da stehen Millionen von Schulden, von nicht bezahlten Lieferungen an oder nicht bezahlten Rechnungen an Lieferanten, an Mediaproduzenten, selbst Spieler warten noch auf Geld.
Ja, John Rahm.
John Rahm soll noch 150 Millionen Dollar seiner Garantiegage kriegen müssen. Auf die wird er wahrscheinlich auch verzichten. Also das Ding kostet ihn der Rücksturz zur Erde, um mal mit Raumschiff Orion zu sprechen. Die Älteren von uns werden sich erinnern. Das kostet ihn richtig Geld. Es trifft jetzt keinen armen Mann, muss man auch sagen. Der hat bei LIV alleine an Preisgeldern 91 Millionen verdient, ohne Teamgelder. In der Zeit, in der er da war. Es trifft keinen Armen, aber tatsächlich müssen sich eigentlich alle bei Blumenthal bedanken für den Impuls, den er damals gesetzt hat.
Ja, und Blumenthal ist nicht nur, war nicht nur 2023 dabei, als das passiert ist, sondern er ist heute noch dabei. Man
Ja.
kann CNN anschalten und jeden zweiten Tag sieht man da eine knallharte Rede von Senator Blumenthal über was halt heute in der Welt passiert.
So.
Ist irgendetwas Gutes aus der ganzen Geschichte gekommen?
Ja, das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Man könnte jetzt sagen, Liv hat dieses Establishment gehörig aufgescheucht. Es hat sie gehörig aufgemischt. Das Ergebnis sind ähnlich horrende Preisgelder. Das Ergebnis ist eine wirtschaftliche und finanzielle Aufrüstung der PGA-Tour, die man vorher so nicht für möglich gehalten hatte. Das Ergebnis ist möglicherweise auch etwas Aufbrechen von Verkrustungen, die damals Phil Mickelson ja auch angesprochen hat und adressiert hat. Da ist ja, war ja durchaus was dran an den Dingen, die er gesagt hat. Mittlerweile gibt es wieder mehr Medienrechte für die einzelnen Spieler, die müssen nicht mehr alles abtreten. All das hat Mickelson damals ja zum Anlass genommen, PIF und LIV als Hebel gegen die PGA Tour zu verwenden. De facto kommerzialisiert sich und monetarisiert sich das Spiel immer mehr, siehe Signature Events, siehe die horrenden Preisgelder, die jetzt schon gezahlt werden, die nächstes Jahr oder spätestens ab 2028 für ein kleinen Kreis von Spielern in dieser Championship Series bezahlt werden sollen. Das ist ja eine geschlossene Gesellschaft, die da stattfindet, trotz Auf- und Abstieg. Da geht es um unfassbar viel Geld. Die PGA Tour hat das Geld, dank Fernsehverträgen, dank neuer Sponsoren und so weiter und so weiter. Also ich glaube, also ich habe mich zwischendurch schon mal dabei ertappt und hab gesagt, wenn es LIV nicht gegeben hätte, hätte man es erfinden müssen. Und fernab aller, um das ganze System mal zu erschüttern und mal aufzumischen und fernab aller öffentlichen, sagen wir mal, Erscheinungsformen passiert jetzt genau das, was Rory McIlroy und auch Tiger Woods eigentlich immer gewollt haben. So, diesen Elitekreis von Spielern, diese Art Weltliga, die jetzt den Gerüchten nach sogar im Herbst geben soll. DP World Tour und PGA Tour starten eine Global Tour nach LIV-Vorbild. Also LIV hat die wirklich geweckt. Jetzt fangen sie an, auf einmal zu merken, welche Märkte sie vernachlässigt haben. Siehe Indien, siehe den asiatischen Bereich, siehe auch Australien. Es gibt eine Kooperation von PGA Tour mit Golf Australia. Also überall dort, wo LIV in Lücken gestoßen ist, die PGA Tour aufgelassen hat oder nicht bedient hat, weil die Herren Woods und Spieth keine Lust hatten, durch die Welt zu reisen oder lieber in den USA geblieben sind. Dort stößt jetzt die PGA Tour rein. Kooperation mit der Asian Tour, die Aufwertung der ganzen Asian Open, die alle co-sanktioniert laufen werden. All das haben Leute wie McIlroy oder der ehemalige DP World Tour Chef Keith Pelley schon vor Jahren gefordert. Das passiert jetzt alles. Das, was Liv ja durchaus erfolgreich gemacht hat, nach Adelaide zu gehen, nach Indien zu gehen, nach Südafrika zu gehen, dort die Fans zu mobilisieren. Die erfolgreichsten Turniere hatten sie außerhalb der USA. Also von daher glaube ich schon, das ist was Gutes, dass die PGA Tour begriffen hat, dass sie da nicht mehr Splendid Isolation betreiben kann in den USA, sondern tatsächlich rausgeht und diese Märkte auch nimmt mit der DP World Tour zusammen, was die Rolle der DP World Tour in dieser strategischen Allianz stärkt. Ich muss mal zwischendurch Luft holen, weil es gibt unfassbar viele Facetten in diesem ganzen Thema. Nicht alle sind negativ, nicht alle sind so verwerflich, dass man immer nur über Millionen und Abermillionen von Dollar redet. Also es ist so eine Mixtur an War das jetzt gut oder nicht? Ich glaube, es ist so eine
Aber
Mixtur.
die haben die ja mit einem Zirkus geweckt oder fasziniert. Ich
Richtig,
meine, wenn
ja.
dann richtiges Competitive Tournament Golf
Ja,
reinkommt, was dann
richtig.
erst passieren kann.
Was dann erst los ist, ja.
Ich meine,
Und diese.
für mich ist es unheimlich interessant, dass die Spieler dir ja wirklich nichts dafür können, wie viel sie verdienen. Weil das Geld ja da ist, wie du sagst. Es ist
Geld
genau
ist
wie bei
einfach da, genau. Diese
der FIFA.
Monetarisierung ist auch nicht aufzuhalten, ja.
Genau wie bei der FIFA. Das Geld ist da und wenn dann die Öffentlichkeit die Spieler an Pranger stellt und sagt, hey, der verdient 90 Millionen im Jahr, what the fuck, nur da er ein paar Bälle ins Loch haut, das Geld ist ja da.
Ja, richtig.
Und
Warum sollen sie es nicht nehmen? Es wird ihnen geboten. Ja.
Das heißt, Golf geht's gut.
In den USA und im Rest der Welt geht's Golf offensichtlich ganz wunderbar. Findet sich auch immer wieder neue Sponsoren. Die PGA Tour hat natürlich auch ein starkes Paket anzubieten. Die haben die Stars. Die haben einen Scottie Scheffler, ob der jetzt langweilig ist oder nicht, lassen wir dahingestellt sein. Sie haben einen Rory McIlroy. Sie haben die Young Guns. Da kommen immer wieder neue Leute nach. Wir reden bei jeder unserer Shows, reden wir über dieses Thema. Auch gerade
Über
vor den
Matti
Majors.
Schmidt.
Wer, bitte?
Über Matti Schmidt.
Da redest du drüber. Nein, um Himmels Willen, ich will ihm gar nicht so. Nein, aber die haben halt dieses Potenzial an attraktiven Spielern aus der ganzen Welt. Es kommen immer wieder neue hoch und selbst mit Wyndham Clark, der nun mittlerweile wahrscheinlich vielleicht sogar Spieler des Jahres wird, wenn ihn irgendjemand leiden könnte, haben sie auch diesen klassischen Antagonisten wieder, der jetzt auch bei der BMW Championship schon wieder sozusagen gedisst wurde ohne Ende und eigentlich auch mal, muss man auch mal sagen, ziemliche Nervenstärke bewiesen hat, dass er das alles gegen Rory McIlroy zumal irgendwie durchgehalten hat und noch drei Birdies auf den letzten drei Löchern geschossen hat. Also es ist alles da. Die haben wirklich, die können mit einem Fund wuchern wie nie zuvor. Und dann ist es wirklich, kommt es wirklich an den Punkt, wo ich sage, wer braucht da noch Bryson DeChambeau? Und es gibt ja auch Experten, amerikanische Investment-Experten, die im Vorfeld dieser ganzen Liv-Investorensuche gefragt worden sind, von The Athletic, was sie denn von diesem ganzen Thema halten, die alle gesagt haben, was ist Liv wert? 30 Millionen vielleicht? Und was sind die Crushers ohne Bryson DeChambeau? Nix.
Gar
So, und
nichts.
das ist, da, darauf läuft es hinaus.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Investoren oder Kreditgeber aus der gleichen Ecke kommen wie die Leute, mit denen Infantino geredet hat, ob das jetzt Kushner ist. Ja, auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich.
Ich
Ja,
meine, der Bruder von Kushner hat die Los Angeles Lakers gekauft.
richtig.
Das geht in eine ganz falsche Richtung. Aber es gibt diese Young Guns und die das und was du gesagt hast, die jetzt The Hotel, Wyndham Clark. Jeder Sport braucht so einen Antagonisten. Ja, und
Genau,
Wyndham
ja.
Clark ist der neue Patrick Reed.
Ja, der neue
So ein
Patrick Reed.
bisschen, ja.
Genau.
Wenn ich mir
Es
jetzt
gibt
zum
auch
Beispiel.
regelmäßig Betrugsvorwürfe, dass er geschummelt hat, angeblich. Ja, jetzt auch wieder. Ja.
Im Basketball der Frauen in der WNBA läuft gerade so eine Sache mit Fräulein Cunningham und
Ja.
Caitlin Clark.
Caitlin Clark, ja.
Was die Einschaltquoten und die Ticketverkäufe in den Himmel getrieben hat, ja.
Ja.
Und jedes Event braucht so einen Antagonisten, um das für die Öffentlichkeit interessant zu machen.
Richtig,
Ja?
genau.
Ob das jetzt Wyndham Clark ist oder ich meine Ian Poulter, das macht ja auch den Ryder Cup so interessant, ja,
Ja.
weil es halt gibt. Und das ist zum Beispiel was die LPGA gar nicht hat.
Richtig.
Gar nicht
Ja,
hat.
die sind alle
Ja.
so nett, die sind alle schrecklich nett, die
Ja,
Mädels. Aber
also.
dafür gibt es ja Charlie Hull. Die ist wenigstens eckig und
Dafür gibt es Charlie Hull und Charlie ist ja auch immer am Ball.
ja, so.
Also, das ist schon eine tolle. Apropos Charlie Hull, es ist ja jetzt schon wieder August und der Sommer neigt sich zu Ende. Die US Open Tennis hat gerade angefangen in New York. Das war für uns immer der Ende des Sommers, weil ja Labor Day, dann machen die Strände zu und
Klar.
so weiter. Es ist unglaublich, dass das Jahr fast schon wieder vorbei ist.
Aber wir haben noch Solheim Cup, vergiss es nicht,
Den
bitte
Solheim Cup
nicht.
haben wir noch. Und ich denke, der wird auch sehr interessant. Da gibt es ja auch schon Gedanken, ob da vielleicht nicht, weil wenn man sich überlegt, beim Solheim Cup, wie viele Top 50 Players der Welt dabei sind, gegenüber dem Ryder Cup wohl Top 50, fast alle Top 50 Players, also nicht die Top 50, aber alle kommen aus den Top 50.
Ja.
Wann die Asiaten da eingebunden werden und solche Sachen. Aber wir werden sehen, wie das passiert oder was da passiert. Ich möchte ganz kurz, wenn wir über die Jugend sprechen und mein nicht Rookie of the Year, ob das werden kann, aber nächstes Jahr Michael Brennan.
Ja.
Merken Sie sich diesen Namen, meine Damen und Herren, auf der PGA Tour ein absoluter Superstar in the Making.
Nicht
Unsere,
Jackson Coivon.
ja, Jackson Koivun, ich meine, wir hatten ja die US Amateur.
Ja.
Ich hätte eine kurze Show drüber gemacht, wo sich
Ja.
Wolfgang Glawe und Finn, ich weiß nicht, wie sein Nachname war, keine Ahnung, ins Matchplay qualifiziert haben und auch die erste Runde haben, also in den Top 32 waren. Da gibt es also diese Sachen, die das spannend halten. Aber unsere Elena Dudoleanu aus Österreich, die als, ich sag mal, die war vielleicht 13 oder 14, als sie zum ersten Mal bei uns war und das kam für die, wahrscheinlich die sich daran erinnern können, sind schon alle tot, aber das war, weil ihr Trainer Günther
Hurra,
Rottenstein,
ich lebe noch.
ja, Günther, ich krieg Nachrichten, wo ja die Hälfte deiner Zuhörer sind sowieso schon tot, aber okay, es ist funny, I like it. Günther Rottenstein, ihr Trainer in Marco Polo in Wien, die war irgendein Jugendturnier gespielt, war 13, da gab es irgendwie eine richtig blöde Schiedsrichterentscheidung und dann haben wir sie eingeladen und dann war sie in der Show und dann war sie bei einem Rotofest dabei und dann haben Heinz Fehring und David Ogren, zwei absolute Superstars in meinen Augen, sie in 2 Minuten überredet, beim Golf zu bleiben.
Wow.
Und jetzt darf ich bekannt geben, sie hat vor 1 oder 2 Wochen ein Full Scholarship unterschrieben bei der Charleston Southern University, wo sie mit 2027 spielen wird. mit zwei jungen Frauen aus Schweden und einer jungen Spielerin aus der Tschechischen Republik und ein paar amerikanischen Mädels. Es ist also möglich. Es ist also möglich, da dabei zu sein. Und das ist immer das Thema, Michael, und du weißt es, das liegt mir sehr am Herzen. Und das habe ich auch mit Christoph Herrmann regelmäßig, bespreche das mit ihm. Was braucht es, um besonders den deutschen Golf, das deutsche Golf, den deutschen Golfsport wieder mehr ins Spotlight zu rücken? Und ich denke, da ist College ganz, ganz wichtig, dass
Es geht nur übers College. Es
dass die
geht
jungen
nur
Leute
übers
da
College.
hingehen. Wenn du dir anguckst, Aberg und
Ja.
Hovland, das sind alles, die kommen alle aus diesem, aus
Ja,
diesem
oder auch bei den
Cycle.
Mädels, Polly Mack und so weiter und so weiter. Sie kommen alle dort. Das braucht dieses Stahlbad des College Golf. Anders kann man das ja nicht nennen. Die haben dort eine unfassbare Qualität an Trainingsmöglichkeiten, an Spielmöglichkeiten, an Competition. Das hast du hier nicht in dieser Form, schon gar nicht in irgendeiner vergleichbaren Form. Und es braucht diese College-Ausbildung, diese College-Jahre, um sich dann im Profigolf etablieren, beziehungsweise um sich fürs Profigolf rüsten zu können. Für mich völlig unabdingbar. Man kann auch viel vielleicht darüber lamentieren, was es hier für Möglichkeiten gibt oder nicht für Möglichkeiten gibt. Fakt ist, dass Sport und auch vor allen Dingen Golf in den USA eine völlig andere gesellschaftliche Bedeutung hat. Der Sport im Allgemeinen. Und Golf ja sowieso. Wir haben es jetzt gerade bei der Leichtathletik-Europameisterschaft wieder gesehen. Alle die Medaillengewinner, die Deutschland hat, haben in den USA ihre Grundlagen dafür gelegt, trainieren regelmäßig in den USA. Oder wie Leon Neugebauer, der immer in den USA ist, normalerweise, der kommt nur zurück, um sich das deutsche Leibchen überzustreifen, sagen wir mal ganz platt. Aber alle Gesa Krause und sind alle durch die amerikanischen Sportausbildungen, in welcher Form das Trainingslager oder Trainingsschulen sind gegangen. Und das ist im Golfsport erst recht unabdingbar. Eine Tartanbahn ist in den USA wahrscheinlich nicht viel schlechter, nicht viel besser als hier bei uns, aber das Wetter ist besser, die Trainingsmöglichkeiten, die Trainingsbereitschaften, die Trainingsbetreuung und. Da ist mehr Geld da, mehr gesellschaftliche Akzeptanz. Und für den Golfsport gilt das in extrem hoher Potenz.
Ja, das sind ja noch mal ganz andere. Das sind ja allein noch ein paar
Ja.
Gonzo-Shows. Diese Themen. Eine Sache, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Was macht einen guten Golfer aus? Was macht einen Golfer gut? Okay. In Deutschland, wenn ich mir das angucke, neue Schläger.
Der 37. Putter.
YouTube-Tutorials und Spaß. Das macht für die einen Golfer besser. Und das ist okay für Leute, denen das gefällt. Mittelmaß, was mehr als die Hälfte Leute sind. Aber wenn es ganz simpel ist, was meiner Meinung nach einen guten Golfer ausmacht, ist, mit guten Spielern zusammenzuspielen.
Ja,
Mit guten Spielern spielen.
dann sind wir wieder in den USA.
Ja.
Oder auf dem College.
Halbwegs intelligentes Course Management.
Ja,
Ja.
auf gut designten
Ja.
Plätzen, um sich darauf vorzubereiten, was einem dann erwartet auf der
Nicht
Tour.
als 20 Handicap von 280 Yards Driver of the Deck versuchen, dann ein paar 5 zu erreichen. Doppelbogies und Strafschläge zu vermeiden. Und diese Sachen kann jeder machen. Ja? Du und ich, wir hatten das große Vergnügen und es hat mir sehr gefallen, vor ein paar Wochen zusammenzuspielen. Wir haben 36 Löcher gespielt mit Spielern, keine Ahnung, ich sag mal zwischen 25 Handicap. Ja? Auf einem guten Golfplatz, in den 36 Löcher wurde kein einziges Mal gelasert. Es wurde kein einziges Mal Aimpoint irgendwie versucht überhaupt zu machen. Ja?
Ja.
Und es wurde kein einziger Schläger geschmissen. Ich habe letztens mit einer Gruppe gespielt und da hat der Typ auf der Runde drei oder viermal einen Schläger geschmissen. Also nicht
Ja.
nur hier so da zur Berg geschmissen, sondern wirklich hier den Tomahawk oder Helikopter 30, 40 Meter Fairway runter. Und das ist auch keine Ausnahmeerscheinung. Ja,
Stimmt.
aus der Golfkultur, wo ich in der Golfkultur, in der ich aufgewachsen bin, wenn du, und das ist ein ganz stinknormaler Country Club, keine Elite Country Club oder auch selbst ein Public Course, Public wie Bethpage oder Lido, wo es ein Semi-Private Membership gibt, damit die dein Handicap machen für $20 im Jahr. Wenn du den Schläger schmeißt, dann kriegst du für einen Monat Platzverbot. Fertig. Fertig. Egal, ob du der Club Champion bist, egal wer du bist.
Völlig richtig,
Du
völlig
schmeißt den
richtig.
Schläger, einen Monat
Völlig
Platzverbot.
richtig, ja,
Ja?
völlig richtig.
Und dass sich solche Sachen in die Golfkultur einschleichen, finde ich schrecklich. Also, start playing with good players. Das ist das Beste, was sie
Start
machen.
playing with good players. Und ich würde noch eins anmerken, du hast gerade gesagt, was ist wichtig? Ich bin noch nicht sicher, welche Zielgruppe du ansprechen wolltest, aber was ist wichtig? Ich sage mal, dem Durchschnittsgolfer wichtig ist neues Material, YouTube-Dings und Handicap-Hybris. Fun kommt dann maximal an vierter Stelle, wenn überhaupt. Wir wissen genau, wie sich der deutsche Golfer am ersten Tee abgrüßt, nämlich mit schönes Spiel. Nee, have fun, enjoy yourself. Das ist der Wunsch, der einen auf die Runde begleiten sollte. Und da sind wir an dem Punkt. So viele haben keinen Spaß, deswegen werfen die auch Schläger. Ich meine, ich nehme mich auch mal hopp zwischendurch, wenn ich wieder Blödsinn gespielt habe. Aber das mache ich auf eine liebenswerte Art und Weise und ich kenne mich gut genug, ich weiß, mit wem ich da rede. Also von daher ist das was anderes. Aber ich brülle nicht rum, ich fluche nicht rum, ich werfe keine Schläger. Und da sind wir genau an diesem Thema, dieser blutige Ernst für eines der wunderbarsten Spiele, die der Homo Ludens, der spielende Mensch, jemals erfunden hat. Und ich glaube, das macht ganz viel Leichtigkeit beim Golf kaputt und es macht einem das eigene Spiel kaputt.
Ja. Und du weißt, wie sehr ich den Ausdruck schönes Spiel liebe. Ich war heute Abend mit meinem Sohn Niki, der ist 4, auf der Range. Und da habe ich eine ganz neue Dimension von schönes Spiel gehört. Da hat irgendjemand gesagt, schöne Übung.
Ja.
Ich habe mir gedacht,
Die
boah,
deutsche Sprache lässt das alles zu,
Alter.
sage ich
Ja.
dazu immer.
Aber noch eine Sache zum Thema Spaß, und das habe ich schon oft erwähnt. Wenn ich 140 schieße,
Ja.
aber nur 3 Stunden brauche, dann habe ich keinen
Ja.
Spaß. Ja, es ist, ich denke, ganz wichtig, dass man versucht, besser zu werden. Und es
Das
sind
sowieso. Nein, darum geht's gar nicht.
einfache,
Das ist
simple
ja
Sachen.
richtig, aber
Ja.
du wirst mit Spaß wirst du besser, nicht mit verkrampftem
Richtig.
Eifer und mit
Genau.
Ehrgeiz. Du wirst mit Spaß wirst du besser,
Auf
indem du
jeden
das
Fall.
entspannt nimmst und sagst, hey man, Luxusproblem, wenn ich hier gerade einen Schlag versemmle.
Ja, genau.
So.
Hast du
Und
gehört von.
diese Fähigkeit, die alle immer schon ausgesprochen haben, diese Fähigkeit, den schlechten Schlag zu vergessen und die guten zu bewahren und sich nicht zwei, drei Löcher lang mit irgendeinem Fehlschlag aufzuhalten. Da ertappen wir uns vielleicht alle immer dabei. Ich
Ja.
tue das auch, merke das auch und merke, was das mit meinem Spiel macht, sondern das ist eine große Übung in Reflexion, auch in Disziplin und in positivem Denken. Vergiss doch den Scheißschlag, den du gerade gemacht hast. Du kannst ihn eh nicht wiederholen.
Genau. Und
Außer bei der
dann,
nächsten Runde auf demselben Abschlag oder wie auch immer. So
ja,
what?
aber dann versuchst du irgendeinen anderen Schlag, der das dann alles viel, viel
So, genau.
komplizierter und noch
Genau.
schwieriger macht.
Ja.
Nee, aber die beiden Runden, die wir da zusammen erlebt haben, waren wirklich was ganz Besonderes. Hast du gehört von diesem Fiasko von Good Good und Callaway?
Ja, habe ich gehört. Nicht nur gehört, gelesen, auch drüber geschrieben. Müssen das jetzt, glaube ich, nicht wiederholen, weil es ist einfach nur peinlich und billig, sich sozusagen effekthascherisch zu betätigen, indem man eine Golferin umschubst, die sich dem Back nähert, um einen Driver eines bekannten Herstellers aus Carlsbad, Kalifornien zu promoten. Völlig absurd, was da passiert. Ich habe das geschrieben, zwischen ekliger Effekthascherei und coolem Content ist der Grat ganz schmal. Mehr muss man zu dieser Good-Good-Nummer nicht sagen. Und zu dem dem Partner von der Industrieseite kann man nur sagen, tja, man sollte sich seine Partner halt etwas sorgfältiger aussuchen.
Denke ich auch. Ich meine, Good Good ist ja nicht nur mit Callaway,
Ja.
sondern die sind ja auch auf dem Weg, ein PGA-Tour-Event zu
Richtig.
sponsern.
Ja.
Good
Und
Good.
haben von Eli und Peyton Manning und anderen 45 Millionen Dollar
Genau.
Kapital gekriegt, um genau solche Nummern hochzuziehen. Und wenn das dann das Ergebnis ist, so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Werbespot zu produzieren, in dem eine junge Frau rüde zu Boden geknallt wird, dann kann ich jede Reaktion darauf aus dem Netz verstehen, die diese Good-Good-Knalltüten
Ja.
in der Luft zerreißt.
Ja, es gibt ja auch
Punkt.
in Deutschland, es gibt ja so eine Gruppe schwäbischer Good Good Wannabes, die von Mizuno gesponsert werden. Und den Content von denen, den ich gesehen habe, der passt fundamental nicht in das Leitbild von einer Firma wie Mizuno.
Tja.
Also da müssen schon die
Warum, warum
Marken.
sieht Mizuno sowas nicht? Das stellt sich für mich die
Das
Frage.
ist die Frage. Aber da müssen die Marken auch herausgefordert werden, sich sowas anzugucken.
Ja,
Und das
und nicht
kostet
einfach
sie
mit der
nicht. Das
Gießkanne
kostet
Zeug zu
sie
verstreuen.
einen Satzschläger da und einen Satzschläger da und ein paar Klamotten und einen Hut. Aber die Überlegung, passt das zu unserem Leitbild? Ja, und
Ja.
gerade wenn es um japanische Marken geht. Ich meine,
Ja.
das ist was ganz anderes. Aber das ist, wie man so schön sagt, neither here nor there.
Ja.
Was wollte ich denn noch los? Ich wollte noch ein paar, ich muss noch einige Sachen loswerden.
Du hast mir im Vorfeld einiges aufgelistet.
Ja. Und das hat überhaupt nichts mit Golf zu tun. Aber ich habe es vorgestern von einem Teilnehmer in einem meiner Kurse bestätigt bekommen. Ich bin ja viel mit dem Auto unterwegs.
Ja.
Beruflich, jeden Tag, was weiß ich, wie viele 100 Kilometer. Und dann guckst du dir halt um, was fahren da für Leute rum und so weiter. Und wenn jemand mit 110 auf der linken Spur rumeiert, Kennzeichen CLP. Wenn dir jemand bei 180 auf Gimme-Range hinten auf den Kofferraum drauf fährt, Kennzeichen CLP. Wenn jemand auf dem Parkplatz zwei Parkplätze in Anspruch nimmt, Kennzeichen CLP. Und wenn die Karre aussieht, als ob eine zwölfköpfige Familie drin wohnt, Kennzeichen CLP. Ich habe viele Freunde in Kloppenburg, aber fahrtechnisch sind das meiner Meinung nach die schlechtesten und schlimmsten Fahrer in ganz Deutschland.
Jetzt sind wir echt bei
Schöne Grüße an
Gonzo,
Kloppenburg. Das musste ich loswerden. Und
jetzt sind wir echt bei
ich habe, ich, ich
Gonzo.
hab, und ich, ich, um es kurz zu erklären, ich habe in einem Hörsaal gesagt, ich sag mal auch, ist schon mal jemand aufgefallen, dass die schlechtesten Fahrer aus Kloppenburg kommen? Und dann ist ein Soldat aufgesprungen und gesagt, ja, das stimmt.
Siehst du,
Ja.
siehst du. Sozusagen Wasser auf deine Mühle. Ich könnte jetzt als gebürtiger Kölner noch Beispiele aus dem Kölner Umland, gerade aus den Nachbargemeinden des Kölner Westens, beisteuern. Tue ich aber nicht.
Ja. Und wir haben ja auch
Back to Golf.
Back to Golf, sehr gerne. Wir haben ja auch jetzt so eine kleine Serie angefangen, die haben wir betitelt Shit That Needs to Stop Immediately. Und das ist funny, aber das meinen wir auch natürlich ernst. Das Erste für mich wäre, hört endlich auf, T-Shirts von Bands zu tragen, die ihr gar nicht hört. Also nichts geht mir mehr auf den Sack, als irgendjemand zu sehen, der mit einem Nirvana-T-Shirt rumläuft, der keine Ahnung hat, wer Nirvana ist. Das Zweite wäre, hört endlich auf, in der Öffentlichkeit Gespräche über die Lautsprecherfunktion von eurem Telefon zu führen. Wenn da jemand neben mir die Straße runtergeht und da auf dem Speakerphone redet, geht mir tierisch auf den Sack.
Oh, du fährst interessante Sachen auf diese Art und Weise.
Aber ist ja oft nicht auf Deutsch. Ist ja oft nicht auf Deutsch.
Welche
Aber
Komödie manchmal das Leben sein kann.
jetzt geht's um Golf.
Göttliche Komödie von Dante Alighieri, ja? Golf?
Leute, die aus 20 Meter Entfernung zum Loch lasern. Das geht gar nicht. Und es gibt Videos von Influencern. Ich weiß nicht, ob die neu sind oder alt sind oder ob die mir jetzt erst gezeigt werden, aber da gibt es Leute. Und ein gutes Beispiel wäre ein Influencer, der geht unter dem Namen Nicolasel Eukart. Der hat so einen aufgesprühten Ziegenbart, einen blauen Instagram-Haken, den ihm wahrscheinlich sein Dad gekauft hat, der wirklich aus 10, 12 Metern die Fahne lasert. Die Fahne lasert.
Ich habe schon Probleme mit Leuten, die aus 200 Metern die Fahne lasern, aber dann nicht in der Lage sind, die Präzision ihres Lasers auch nur annäherungsweise in einen Ballflug umzusetzen. Also ich finde, es fängt damit, es hört auf, erst auf, lächerlich zu sein, wenn du tief einstellig bist und wirklich weißt, was du mit deinem Schläger und deinem Ball anfängst. Ansonsten braucht kein Mensch einen Laser. Kein Mensch, in meiner Wahrnehmung.
Es ist gut, dass du das sagst, denn das Ziel für 2026 von diesem Nicolasel ist, von 54 auf 18 zu kommen und seine Generation auf den Golfplatz zu holen. Nummer
Good
4.
luck oder schönes Spiel.
Schöne Übung.
Schöne Übung, ja.
Nummer
No,
4.
no. Nein. Also es gibt genug Manierismen, die der Hobbygolfer, der Hobbyhacker von den Profis übernommen hat. Nein, man muss auch außerhalb des Turniers nicht eine Puttlinie aus 7 verschiedenen Richtungen lesen und nochmal zwischendrin abstreiten. Da sind wir dann wieder bei Handicap, Hybris und all diesem ganzen Krempel. Das ist genauso wie die allgemeine Empörung über einen Rollback des Balls, wann es auch kommt, dann schlagen dann Amateure wie wir, so Hacker wie wir, schlagen vielleicht einen Meter weit zu kürzer. Wir merken das gar nicht, weil wir sowieso den Ball nie oder nicht zu 100% am Sweet Spot treffen. Wer tut das schon? Und unsere größten Gedanken sollten nicht der verlorenen Länge gehen, sondern der Breite, in der wir streuen. Und die hat nichts mit Rollback zu tun. Also, das sind alles solche Dinge, die übernommen. Slowplay, das ist das Nächste. Warum muss ich warten? Also auch das Thema Ready Golf. Wer kann schon Ready Golf spielen? Da gibt es eine Menge Shit, der so umgehend zu stoppen ist, den wir uns oder den sich der Freizeitgolfer vom Profi abguckt. Da gucken manche dann tatsächlich zu intensiv Fernsehen und meinen, sie müssen das am nächsten Tag nachmachen.
Nicht nur nachmachen, sondern auch verbreiten
Oder auch verbreiten, ja, oder wie auch
an
immer. Das,
Zielgruppen, die vielleicht darüber nachdenken, Golf zu spielen.
ja, oder so, genau.
Und das bringt mich zu Nummer 4. Hört endlich aus einer Entfernung von weniger als 1,50 Meter Aim zu pointen oder wie immer das Verb ist dafür. Okay. Der Disrespekt dem Platz gegenüber, den Mitspielern gegenüber, da einen halben Meter vom Loch da das Ding da platt zu treten und was weiß ich, von einem Typen, der 100 Kilo wiegt.
Ich aimpointe doch gar nicht.
Also, meine
Aber
ich,
ich wiege 100 Kilo.
nichts gegen Aimpoint, aber
Aimpoint.
aus 1,50 Meter, ja,
Ja,
und
muss.
das sieht man überall auf diesen Influencer-Videos. Vor allen Dingen von diesem Heidi-Golfer, der immer von sich selbst in der dritten Person spricht und rumläuft, als ob ihn jeder kennt, weißt du. Also es ist also wirklich sehr, sehr unangenehm.
Back to golf.
Also Shit that needs to stop immediately will continue. Zurück zum Golf. FedEx Cup Playoffs, everybody's talking about it, nobody cares. So ungefähr.
Schön, schön gesagt, schön gesagt. Ich glaube nicht mal, noch nicht mal, dass so viele darüber reden. Das interessiert keinen, die ständig sich wechselnden Regularien, sich ändernden Regularien. Und das Einzige, was uns an diesem, an dieser anstehenden FedEx bzw. der Tour Championship interessiert, ist, dass sie bald völlig anders stattfindet. Erstmal nicht mehr im East Lake Golf Club, an dem man sich mittlerweile auch satt gesehen hat, sondern dass sie ab 2028, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Matchplay-Serie über 3 Wochen gehen soll. Wow, endlich wieder Matchplay, Auge um Auge,
Ja.
Zahn um Zahn, Loch um Loch. Großartig. Offensichtlich hat man einen Modus und auch die Bereitschaft gefunden, das Risiko einzugehen, dass sich am Sonntag bei bester Fernsehzeit zwei gegenüberstehen, die wenig Fans oder wenig Interesse beim Zuschauer empfinden, aber da wird es dann ja einen ganzen Sonntag Matchplay-Golf geben mit Semifinal und so weiter und so weiter. Also da passiert einiges, ich finde das großartig. Mir ist diese Tour Championship, so wie sie aktuell läuft, sowas von Wumpe, weil
Viel zu
ja, wird mal
lang.
ein bisschen, wird viel zu lang, wird noch ein bisschen Geld verteilt und die
Ja.
besten 30 machen es unter sich aus. Und Scottie Scheffler hat ohnehin schon irgendwie 33 Millionen kassiert.
Ja.
So und.
Ja, aber du sagst das Ganze, und dieses Matchplay, ich meine, man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass das PGA Championship, ein Major, früher als Matchplay gespielt
Ja,
worden
sollte
ist.
man.
Und die US Amateur ist ja auch ein Matchplay.
Matchplay.
Turnier und das war
Und
früher auch mal ein Major.
genau, und
Ja.
Matchplay ist Golf as it was meant to be.
Ja.
So.
Genau, es ist das Matchplay und wenn wir schon hier irgendwelche YouTuber sehen, die ein Loch mit einer 11 gewinnen, dann warum nicht Scotty denn auch mit einer 2 gewinnt?
So. Nein, finde ich großartig. Ja, natürlich gucken wir uns die Tour Championship an. Mein Gott, das ist halt das Finale. Und na klar ist es irgendwie ziemlich cool, die Besten nochmal zu sehen, bevor es dann in irgendwelche Fall Series oder halt auf die DP World Tour geht. Da tut sich ja dann auch einiges. Wer da jetzt alles gemeldet hat, weil er bei LIV nichts mehr zu spielen hat, fängt ja mit den British Masters an.
Ja.
Selbst Poulter und Westwood, die früher nur gegeifert haben und in das Nest, ich sag mal, gepinkelt haben, indem sie groß und bekannt geworden sind und ohne dass sie niemals zu LIV hätten wechseln können, ohne das Renommee, was sie sich auf der DP World Tour erspielt haben, haben jetzt klammheimlich denselbigen eingeklemmt und ihre Schulden, ihre Strafen bezahlt und spielen Betfred British Masters und werden hoffen, dass sie irgendwann dann ihr Gnadenbrot weiter auf der DP World Tour für deutlich reduzierten Bezügen genießen können. Alles gut, wunderbar. Ich sage immer nur, Hochmut kommt vor dem Fall. So ist das. Aber natürlich gucken wir alle Tour Championship, ist doch klar. Wir wollen doch sehen,
Also
ob
ich habe
Scottie
kein
Scheffler seine
Magenta.
Krankheit überwindet. Bitte?
Ich habe kein Magenta.
Okay.
Das läuft ja auf Magenta, denke ich. Ich habe
Ja.
Sky habe ich noch und das erinnert mich auch so ein bisschen an Frühstücksfernsehen, wenn der Pudelklo da rumläuft. Der hat einen super Bericht gemacht aus irgendeinem Pro-Shop. Ich weiß nicht, ob es bei der US Open war oder bei der Open. Genial. Ja.
Siehste.
Also, nee, ich kritisiere nicht nur, ich gebe ja auch Lob. Aber da muss auch was anderes her. Und man kann auch diese Sachen auch irgendwie, oder ich jedenfalls, gar nicht mehr auf Englisch switchen, wenn da irgendwas läuft. Da haben die irgendwas gemacht. Lass uns noch ganz kurz, und ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt reden sollten oder. Es gab ja Reports, dass Blechi versucht hat oder dass Blechi angeblich versucht hat, die BMW nach Hamburg zu holen, zu Green Eagle.
Ja.
Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist egal. Was müssen wir oder was muss Deutschland tun? Und da ist unser gemeinsamer Bekannter bzw. Freund Rainer Goldrian, der jetzt beim VCG eine Position eingenommen hat. Was muss Deutschland tun, um mehr als ein DP World Tour Event und ich weiß nicht, es ist ein oder zwei Challenge Tour Events, die wir haben. Nicht, ich meine, Pro Golf Tour, super Idee, finde ich super.
Ja, Nachwuchsarbeit, ne? At its
Ja, läuft
best.
nicht im
Bring
Fernsehen, keine
die
Zuschauer.
Nachwuchsspieler
Ja.
in eine Profisituation, ja.
Ja. Aber wie kommt es, dass wir nur einen DP World Tour Event haben?
Ganz einfach, wir haben nicht genug Wirtschaftspartner und Sponsoren, die mehr zulassen. Wir haben ja schon ein Problem, ein DP World Tour Event zu finanzieren, beziehungsweise wir haben eins verloren, weil es nicht mehr finanzierbar war. wenn die BMW International Open nicht BMW International Open hieße, sondern nur noch International Open, so wie die European Open irgendwann mal ja nur noch European Open
Und nicht
hieß,
Porsche European
nicht
Open,
Porsche European Open, aufgrund der, dann wird es zappenduster. Und wenn es nicht die Unterstützung eines Wirtschaftspartners wie Amundi gäbe, der sich dem Frauen- und dem Sport und dem Damengolf verschrieben hat und
Gott sei
ausschließlich dem
Dank für Amundi.
Frauensport, Gott sei Dank, verschrieben hat, gäbe es auch kein Amundi German Masters in Deutschland. Und wenn es keine VCG gäbe, das muss man einfach sagen, hätten wir keine German Challenge in Wittelsbach der Herren und wir hätten das Damenturnier nicht auf der Access Series. Und ich weiß nicht, ob wir Pro-Golf-Tour-Turniere in dieser Form hätten, wie sie jetzt der von dir erwähnte Rainer Goldrian quasi für die VCG mit organisiert oder sich um die sportliche, sage ich mal, Konfiguration kümmert, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit diesem German Swing, in dem tatsächlich drei Pro-Golf-Turniere am Stück, also hintereinander gespielt werden können, sodass tatsächlich jeder Nachwuchsgolfer mal das Gefühl hat, wie ist denn das, wenn ich auf der Tour bin, wenn ich von einem zum nächsten Turnier reise, wenn ich meine Wäsche irgendwo waschen muss, wenn ich 3 Wochen lang oder 4 Wochen lang in Hotelzimmern lebe und. Also tatsächlich die Simulation von Tourgolf mit der Möglichkeit, sich mit internationaler Konkurrenz zu messen. Wir reden ja immer über das Nachwuchsthema. Wir reden immer darüber, wie wichtig es ist, College Golf zu spielen, wie wenig adäquate Spielmöglichkeiten wir auf deutschen Plätzen haben, vergleichbar zu den USA. Aber immerhin haben wir solche Initiativen wie die Pro Golf Tour, die Unterstützung der VCG, Amundi,
Final
das
Four,
ja
Final
auch.
Four.
Final Four, okay, ja, aber auch Amundi nochmal erwähnt, die ja auch immer Nachwuchsgolferinnen in das Turnier einbinden über diese Esther Henseleit Aktion und. Gut, dass wir wenigstens das haben. Und von daher aller Ehren wert.
Aber Michael, warum haben diese Sponsoren kalte Füße? Hier und nicht woanders? Ist es darum, weil wir keine Tickets verkaufen können, weil die Leute da nicht hinwollen, weil es keiner im Fernsehen guckt? Es muss ja einen Grund geben, warum
Es
dieses
gibt, glaube
Sponsoren.
ich, vielfältige Gründe. Einer der ersten Gründe ist, dass es jetzt nicht so allzu viel Wirtschaftspartnern so richtig gut geht, dass die gerade aktuell Geld für sowas übrig haben. Dann haben wir unfassbare Härten und Hürden im Bereich Corporate Governance. Also die müssen so ein Golfturnier zu sponsern, ist ein bürokratischer und technisch, finanzamtlicher, wie auch immer, Akt, da können wir wieder 3 Serien drüber füllen über dieses Thema. Du kannst es ja, du kannst es ja, du, das ist ja alles Liebhaberei, das heißt, du kannst es nicht mehr von der Steuer absetzen, um es jetzt mal so ganz platt zu formulieren. Das kommt dazu, dann kommt ganz eindeutig dazu, dass wir natürlich in Deutschland uns nichts vormachen dürfen. Wir sind kein Major Market für Golf. Die Zahl derer, die sich Golf live anschauen, ist überschaubar. Das haben wir bei all diesen Turnieren erlebt. Und natürlich hat die BMW International Open ein Standing, die ist etabliert, da kommen die Leute hin. Aber auch das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was wir in den etablierten Sport- und Golfnationen wie Großbritannien oder Schottland oder was auch immer haben. Also da kommt eine ganze Menge zusammen, aber es ist, um es mal ganz platt zu sagen, natürlich auch von der Bürokratie, vom finanztechnischen und vom finanzbürokratischen her ein sehr hartes Pflaster für Sportveranstaltungen in Deutschland, zumal wenn sie in einer, sagen wir mal, Nische
Bubble,
stattfinden, wie
eine
Golf
Bubble,
es ist.
ja, eine Bubble, ja.
The Bubble. Und wenn wir hatten gerade Springreiten-Weltmeisterschaft in Aachen in der Söers,
Ja.
da ist die Hütte voll.
Ja.
Das ist ein etabliertes Turnier, das dürfen wir nicht vergessen. Das gibt es schon, ich weiß nicht wie lange, aber die haben ja auch irgendwie eine unfassbare Historie. Aber das ist in Deutschland anders verankert. Selbst Reitsport, obwohl es natürlich auch einen elitären Touch hat, ist in Deutschland völlig anders verankert. Da reden wir über eine ganz andere Publikum, auch über ein ganz andere Zielgruppen. Publikum, so, die querbeet durch alle Bereiche geht. Und da gibt es dann auch die internationalen Partner, die sowas dann auch fördern, die ganz anders agieren können, als wenn du darauf angewiesen wirst, ich sag's mal ganz platt, in Hamburg Klinken putzen zu gehen, um noch einen Co. oder Coco-Sponsor für ein Turnier zu kriegen. Und ich habe mich oft und lange genug mit Dirk Glittenberg, mit Michael Blesch und auch mit Daniel Reitz von Amundi über diese Themen unterhalten. Und die sagen alle, wir haben ein tolles Produkt, wir haben beim Amundi German, wir haben nahbare Spielerinnen. Das ist nochmal was völlig anderes als auf der DP World Tour. Ich erinnere das selber immer, dass ich mit Lynn Grant beim Amundi German Masters, als es noch im Sediner See war, drei Fragen an sie hatte und daraus wurde dreiviertel Stunde und wir haben einfach nur unfassbar nett gequatscht und es war nicht in der Mixed Zone und nicht bei einer Pressekonferenz, es war einfach klasse. Und das gilt nicht nur für Journalisten, sondern auch für jeden Zuschauer, der da eigentlich an die Spielerinnen auch rankommt, selbst bei einem LET-Turnier. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, dafür Geld zu kriegen von Sponsoren, von Förderern, wie auch immer. Selbst wenn sie golfaffin sind, ob das Banken sind, Autohäuser, was auch immer, es ist einfach schwierig, weil wir haben, es ist ein schwieriges Umfeld in Deutschland, wirtschaftlich, finanzbürokratisch und.
Ja, das erste Mal, als ich diese Situation wahrgenommen habe, war beim Solheim Cup, der in Deutschland war.
Ja.
Wie erschreckend wenige Leute vor Ort waren. Aber ich habe jetzt angefangen, meine Stock Distances an der LPGA Tour zu messen, nicht mehr an der PGA.
Ja,
Ja.
wir sollten alle auf die Damen gucken. Da können wir die machen und die spielen uns immer noch schwindelig. Jeder, der glaubt, er sei als halbwegs gut unterwegs sein, der Hobbygolfer könnte mit denen mithalten, soll mal gegen eine spielen, der ist nach zwei Löchern mit Nerven am Ende.
Vorsichtig, der Hobbygolfer ist, glaube ich, auch ein Influencer. Der geht
Das
um.
macht nichts, ist mir egal. So. der Freizeithacker oder derjenige
Freizeitgolfer.
Hobbyhacker, also du und ich, Frank,
Ja.
das ist auch immer noch eine andere Welt, was die Damen an Golf spielen, aber das, was sie spielen, ist für uns vergleichbarer, nachvollziehbarer als das, was ein
Ja.
McIlroy oder Scheffler oder was auch immer da
Natürlich.
abzieht. Wir sollten alle mehr auf die Damen gucken, wir sollten uns von denen was abgucken, vor allen Dingen von der unglaublichen Präzision im kurzen Spiel, wo sie in den Statistiken besser sind als der beste Mann. Und
Und
auch auf einer großen,
Kursmanagement.
hohen
Und
Kursmanagement auf
Kursmanagement.
einer hohen Breite besser sind als der beste Mann. In sowas, das sollten wir uns angucken und nicht nur darauf gucken, wie weit wir unsere Kugel knallen, um sie dann irgendwo im Raff suchen zu gehen.
Als ich zum ersten Mal bei einem PGA Tour Event auf der Range stand, beim Mittwoch oder Dienstag oder Mittwoch bei einem Practice Day, habe ich sofort gemerkt, das ist ein Sport, von dem ich keine Ahnung habe. Ja.
Ja.
Und wir dürfen uns nicht daran messen und wir dürfen auch nicht obsessed sein damit, den Ball, okay, Kids, die wollen den Ball so weit wie möglich. Wenn das jemand zum
Das ist ja
Geburtstag macht,
okay, das muss ja auch cool
finde ich
sein.
super.
Alles gut.
Greg Norman, Jack Nicklaus, die haben alle angefangen, haut den Ball so weit, wie ihr könnt und dann
Ja.
kümmert ihr euch drum, wo er hingeht. Finde ich super. Aber gerade und jetzt auch, wo wir diese alternde Golf-Community haben in Deutschland von unseren 600, 700.000 Golfern. Geht einen Tee nach vorne, spielt den
Ja,
Platz,
wähl den richtigen Abschlag.
ja, spielt den Platz so, wie das Golfspiel erfunden worden ist, den Ball mit so wenigen Schlägen wie möglich ins Loch zu kriegen, anstatt da versuchen, Rory, Tiger oder das Hotel zu sein.
Wie
Lieber
auch immer,
Michael.
Moment, da hast du mir noch ein
Ja.
Stichwort geliefert, das muss noch sein, wenn du sagst, wählt den
Bitte.
richtigen Abschlag, dann mein Mantra an alle golfenden Sportkameraden, kriegt das Gendern aus dem Kopf, wählt das richtige Tee und vergesst eines nicht, liebe Freunde, Rot ist nur der vordere Standardabschlag und nicht der Damenabschlag, auch wenn es immer noch irgendwo ausgeschildert ist. Und wenn ich sehe, dass Leute, die einen kaputten Driver haben, nur noch mit dem Eisen sechs abschlagen und trotzdem standhaft von Gelb versuchen, irgendwie in die Nähe der Landezone zu kommen, statt einen Abschlag nach vorne zu gehen und mehr Spaß, und da sind wir schließlich der Kreis, mehr Spaß hätten, dann, dann weiß ich, dass da in den Köpfen irgendwas immer noch falsch läuft. Rot ist der vordere Standardabschlag.
Ja,
Hat mit
und
Damen, Herren oder sonst irgendwas nichts zu tun.
ja,
Das war mein Wort zum
und in den
Mitbewohner.
USA wird auch der vorderste Abschlag als Red Tees bezeichnet,
Ja.
nicht als Ladies Tees. Aber dann würde es in Deutschland ja, kann man ja keine Lady mehr schlagen. So
Das habe ich, mal irgendwann geschrieben. Das ist das einzige Problem,
ich
was dann
weiß.
noch zu lösen wäre. Aber auch da finden sich bestimmt Lösungen.
Auf jeden Fall. Du hast einen roten geschlagen.
Ja, genau. Whatever. So.
Whatever. Wow, what a gonzo. Maybe the longest gonzo ever. Ein paar Detours, aber wir haben es wieder auf die Straße gefunden aus dem Graben. Wir haben diese Woche noch viel vor. Morgen ein absoluter Superstar, Grammy-nominated Singer, Actress, Founder of the Brazilian Girls, Sabina Schuber, auf Deutsch. Kommt ja aus Starnberg, die Hildegard Knef des 21. Jahrhunderts. Freue mich riesig drauf, sie wiederzusehen oder wiederzuhören. Und dann am Donnerstag Phil Jaclyn, der Enkel von Tony Jaclyn, Geschäftsführer vom Heidlinger, eine super Anlage. Mit Clubhaus, alles drum und dran, also wirklich fantastisch. Es kommt noch viel, viel mehr, meine Damen und Herren, es kommt auch noch mehr Gonzo.
Definitiv.
Definitiv. Lieber
Definitiv.
Michael,
Lieber Frank.
ein langer Tag, eine gute Show, ich bedanke mich ganz herzlich.
Und im Sinne der von dir erwähnten Hildegard Knef, möge es rote Rosen regnen für dich.
Oh, das sage ich ihr morgen, der Sabine, da wird sie sich freuen. Ladies and
Sehe schon das
Gentlemen,
rote Rosen regnen, ja.
das war's. To the Links Land. Hoppala.
Close it.
I can't find the fucking button.